Heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema Israel in der Konfrontation mit den Religionen der Babylonier und der Assyrer beschäftigen. Bevor wir in dieses Thema so richtig einsteigen, wollen wir uns ein paar Warnungen der Bibel im Blick auf die Religionen dieser Welt im Allgemeinen vor Augen führen. In 2. Mose 20, 2 und 3 finden wir das erste Gebot der Tora, das erste Gebot der 10 Gebote, die hunderten Gebote des Gesetzes Mose zusammenfassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist also eine Aussage, die in der heutigen Gesellschaft politisch nicht mehr korrekt ist, wie man so schön sagt. Diese Ausschließlichkeit, diese Eindeutigkeit, dieser Absolutheitsanspruch. Dann das zweite Gebot, 2. Mose 20, 5 und 6. Du sollst dir kein Bild machen oder kein Bild herstellen, noch ein Gleichnis. Du sollst ihnen nicht dienen. Also keine Bilder, keine Skulpturen zur gottesdienstlichen Verehrung. Und dann 1. Johannes 5, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist der letzte Vers des 1. Johannesbriefes. Sehr eindrücklich. So ein letztes Vermächtnis, kann man sagen, in diesem Brief. Und schließlich 1. Korinther 10, Vers 20. Der Apostel Paulus erklärt ganz grundsätzlich im Blick auf heidnischen Kult, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Das Neue Testament erklärt also ausdrücklich, dass hinter all den verehrten Götzenbildern in den verschiedensten Religionen der Welt effektiv geistliche Mächte stehen, versteckt Dämonen, also die Gefallenen, die mit Satan gefallenen Engel. Man kann sagen, ein Götzenbild ist in dem Sinn eine Maske für Dämonen, die sich hinter dieser Maske verehren lassen, weil sie sein wollen wie Gott. Das war ja die Ursünde Satans, die zu seinem Fall geführt haben. Er wollte sein wie Gott. Jesaja 14, 12, Hesekiel 28, Vers 12. Also das muss man vor Augen haben. Nur so eine praktische Illustration. Letzte Woche flog ich nach Indien und dann in Bombay hatte eine Frau aus der Schweiz etwas Mühe zu wissen, wo sie, wie das so geht da mit dem Flughafen. Und ich habe ihr geholfen und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Da habe ich gefragt, besuchen Sie Bekannte in Indien? Dann sagt sie, ja schon, aber ich mache dort ein Seminar, ein hinduistisches Seminar. Und dann habe ich gefragt, aha, dann haben Sie sich so für Hinduismus geöffnet. Ja, das kann man so sagen. Dann habe ich gefragt, haben Sie einen christlichen Hintergrund? Ja. Aber empfinden Sie nicht so eine Spannung zwischen Hinduismus und Christentum? Nein. Aber wenn Sie sich so überlegen, das erste Gebot in der Bibel heißt doch, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bild machen, noch ein Gleichnis, du sollst ihnen nicht dienen. Ja, ich möchte keine hinduistischen Götter verehren. Gefällt mir einfach so, dass man sich loslassen kann und so, ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber das lässt sich nicht trennen, das gehört einfach zusammen. Aber sie war in dem Sinn ganz offen, ist nicht zornig, nicht wütend geworden, hat das so zur Kenntnis genommen und ich habe sie dann noch eingeladen für einen Vortrag nach ihrer Rückkehr hier in der Schweiz. Gut, wir gehen weiter und kommen nun zu unserem eigentlichen Morgenthema. Und zweitens auf dem Skript zur Geschichte Babylons und Assyriens. Das Kerngebiet der Babylonier war von jeher der Südirak. In 1. Mose 10, Verse 8 bis 10, lesen wir Folgendes. Und Kusch, das war ein Sohn von Ham, einem der drei Noah-Söhne, und Kusch zeugte Nimrod. Sein Name bedeutet übrigens, lasst uns rebellieren. Der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erek und Akkad und Kalne im Lande Sinear. Da haben wir diese wichtigen Städte. Das Land Sinear ist also eine andere Bezeichnung für das Land Babylonien im Südirak, mit den wichtigen Städten Babylon, Erek, Akkad und Kalne. Das Kerngebiet der Assyrer war von alters her der Nordirak. 1. Mose 10, Vers 11. Von diesem Land, vom Land Sinear im Südirak, von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rechobot-Ir und Kalach und Resen zwischen Ninive und Kalach. Das ist die große Stadt. Also das Land Assur oder Assyrien, hier gekennzeichnet mit den wichtigen alten Städten Ninive, Rechobot-Ir, Kalach und Resen. Das ist wichtig auch im Blick auf das Verständnis der biblischen Prophetie. Wenn die Bibel spricht über die Endzeit und über die Bedeutung Babylons, Babyloniens in der Endzeit, dann ist es wichtig, dass man weiß, das Kerngebiet Babyloniens, das ist Südirak. Und wenn es geht um Assyrien oder Assur, dann deutet das hin auf den Nordirak. Länder, die in der Prophetie unterschiedliche Schicksale in der Endzeit erleben sollen. Die Sprache der Babylonier war akkadisch. Und zwar gibt es da zwei Dialekte, babylonisch und assyrisch, der Dialekt, der durch die Assyrer gesprochen wurde. Also die Assyrer und die Babylonier konnten sich eigentlich gut verstehen, denn der Unterschied war nur ein Dialektunterschied. Von alters her wurde diese Schrift mit Keilschrift geschrieben, eine sehr komplizierte Schrift, wo man mindestens die Kenntnis von 700 Silbenzeichen haben muss, um Texte zu lesen. Assur, der Stammvater der Assyrer, war ein Sohn Sems. Das lesen wir auch in diesem außergewöhnlichen Kapitel 10 von 1. Mose. Hier finden wir so die Ursprünge der Völker dieser Welt. 70 Namen sind hier verzeichnet. Und man muss sagen, es gibt in der ganzen Weltliteratur keine Parallele zu dieser sogenannten Völkertafel. Was wir hier finden, ist also sensationell und sehr bedeutsam auch im Blick auf die Archäologie, um eben die alten Völker herleiten zu können auf ihren Ursprung zurück. Also 10, Vers 22, die Söhne Sems, Elam und Assur und Arpaxat und Lud und Aram. Assur, ein Sohn Sems. Nach der Sintflut, beschrieben in 1. Mose 6 bis 9, und nach der Sprachenverwirrung von Babel, wo sich die Söhne, die Nachkommen von Sem, Ham und Japhet, vereinigt hatten, nach der Sprachenverwirrung und der darauf erfolgten Zerstreuung der Urstämme bauten die Sumerer im Südirak ihre Hochkultur auf. Wichtig, also die Kultur von 1. Mose 11, 1 bis 9, Turmbau von Babel, war noch eine vorsumerische Kultur. Aber nachher kommen die Sumerer, die dort die Kultur weiterführen. Aber später in der Geschichte treten dann semitische Stämme in Mesopotamien als Machtfaktor auf. Semitisch bedeutet Menschen, die eine semitische Sprache sprechen. Denn Sumerisch ist eine ganz andere Sprache, gehört zu einem Sprachstamm, der eigentlich mit keiner bekannten Sprache sonst verwandt ist. Also diese Semiten treten im Zweistromland als Machtfaktor auf. Das Königreich von Sargon und Naramsin in Akkad wird aufgebaut. Da haben wir wieder diesen Namen Akkad, den ich schon vorher erwähnt habe, aus 1. Mose 10, Vers 10. Übrigens, der Name der Sprache Akkadisch kommt eben von dieser Stadt Akkad. Dieses Königreich war nur von kurzer Dauer. Danach lebte die sumerische Kultur wieder neu auf. Man spricht von einer sumerischen Renaissance. Aber ab dem 19. Jahrhundert vor Christus, das ist also in der Zeit bereits nach Abraham. Abraham hatten wir letztes Mal gesehen bei dem Thema Chronologie der Bibel. Abraham wurde ja geboren um 2111 vor Christus. Also im 19. Jahrhundert werden die Semiten wieder zum Machtfaktor. Es wird ein Reich, das sogenannte Reich von Mari, aufgebaut am oberen Euphrat. Das war ein westsemitisches, amoritisches Reich. Dann das assyrische Königreich am oberen Tigris im Nordirak. Und drittens das babylonische Reich mit der amoritischen Dynastie in Babylon von Hammurabi, diesem berühmten babylonischen, altbabylonischen König. Dieses Reich bestand ab 1728 vor Christus, also deutlich nach Abraham, aber noch etwas vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Ab dem 14. Jahrhundert vor Christus wächst die Macht Assyriens. Und zwar hin zu einer Weltmacht. Die Glanzzeit wird erreicht im 9., 8. Jahrhundert vor Christus. Das war die Zeit des Untergangs der 10 Stämme von Israel. 2. Könige 17 beschreibt das. Wegen ihrem Götzendienst ließ Gott die Assyrer kommen. Sie zerstören dieses Nordreich von Israel und führen die 10 Stämme in die Gefangenschaft nach Assyrien. Aber bald war diese Macht von Assyrien in der Folge vorüber. Assyrien wird gestürzt durch die Babylonier, die 612 vor Christus Ninive erobern konnten. Dann gab es noch ein paar Jahre Krieg, aber um 609 vor Christus waren die letzten Truppenreste des Assyrischen Reiches geschlagen. Wie gesagt, durch die Babylonier. Und so konnte der Südirak, Babylonien, zu einer Weltmacht aufsteigen an der Stelle von Assyrien. Da haben wir die Zeit des sogenannten Neubabylonischen Weltreiches, das von 609 bis 539 vor Christus dauerte. Exakt 70 Jahre. So wie das in Jeremia 27 vorausgesagt war, dass die Zeit der Herrschaft Babels 70 Jahre sein soll. Das war übrigens auch die Zeit der babylonischen Gefangenschaft der Juden, denn die begann mit der ersten Belagerung durch Nebukadnezar vor den Toren Jerusalems 606 vor Christus und sie dauerte bis 539 vor Christus. In dem Traum von Nebukadnezar über die 4 Weltreiche in Daniel 2 wird dieses neubabylonische Reich verkörpert in Nebukadnezar bezeichnet als der Kopf aus Gold. Im prophetischen Traum von Daniel in Kapitel 7 seines Buches wird dieses Reich dargestellt als ein Löwe mit Adlersflügeln. Also doppelt majestätisch. Der Löwe ist majestätisch, der Adler genauso. Aber eben 539 vor Christus kam es zur Eroberung Babyloniens in wenigen Kriegen durch die Perser. Da waren diese exakt 70 Jahre aus Jeremia 25, 11 und 29, 10 am Ende. Die babylonische Kultur und Religion lebte dann aber noch weiter. Das ist ganz interessant, wenn man in Daniel 7, Vers 4 liest über das babylonische Weltreich zur Zeit von Daniel, dargestellt eben als Löwe mit Adlersflügeln. Da heißt es: Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt wurde und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Der Löwe hat ja kein Menschenherz. Man könnte denken, er kennt keine Furcht. Ja, aber wenn der Löwe da, dieser majestätische Löwe mit den ausgerissenen Adlersflügeln ein Menschenherz bekommt, dann beginnt er sich vor anderen zu fürchten. Aber er existiert weiter. Aber die ganze Macht, der ganze Glanz war vorüber. Nun, das war geschehen, aber die babylonische Kultur existierte noch weiter. Und so gibt es sogar Ritualtexte der babylonischen Religion aus der Seleukidenzeit, das ist also bereits aus der Zeit nach Alexander dem Großen, von seinen Nachfolgern in Syrien, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Das Ganze lebte weiter. Aber allmählich geht diese Religion unter. Um 70 nach Christus stirbt mit der Keilschrift, die mit Keilschrift geschriebene babylonische Sprache, Akkadisch, aus. Also die letzten Keilschriftdokumente stammen aus dieser Zeit. Aber die Grundelemente der babylonischen Religion, die letztlich zurückgehen auf den Turmbau von Babel aus vorsumerischer Zeit unter Nimrod, das lebte weiter. Das lebt ja eigentlich weiter in allen Religionen der Welt. Darum gibt es so viele Übereinstimmungen weltweit in den Religionen. Und diese Grundelemente durchdringen später auch das Christentum. Ganz früh in der Geschichte der Christenheit dringen diese Dinge hinein. Also Bilderverehrung, Götzendienst und auch bestimmte Rituale aus der babylonischen Religion. Und darum wird im Neuen Testament die römisch-katholische Kirche in Offenbarung 17, Vers 5 als Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde bezeichnet. In dieser dramatischen Prophetie Offenbarung 17 bis 18. Nun, die Religionen der Babylonier und der Assyrer stellen eigentlich eine Übernahme der sumerischen Religion dar. Mit jeweiligen nationalen Abwandlungen und Ergänzungen. Wir haben an einem früheren Bibelstudientag das Thema durchgenommen, Abraham und die Religion der Sumerer. Bereits da haben wir gesehen, wie in der Abrahamsgeschichte sehr viele pointierte Anspielungen auf die sumerische Religion zu finden sind, die nicht ausdrücklich genannt werden, aber wenn man die Religion kennt und die Abrahamsgeschichte, sieht man, ist ja unglaublich, diese feinen Anspielungen. Das ist übrigens indirekt auch ein wichtiges Argument für die Geschichtlichkeit der Abrahamsgeschichte. Das ist nicht eine, wie die liberalen Theologen sagen, eine viel, viel spätere Erfindung am Schreibtisch war, sondern dass es sich hier um echte Geschichte handelt. Nun, diese sumerische Religion, das habe ich bereits angedeutet, geht zurück auf Nimrods Religion im Zusammenhang mit dem Turmbau von Babel. Wir werden nämlich sehen, dass in der babylonischen Religion und auch bei den Assyrern die Tempel eigentlich Nachbildungen waren des Turmbaus von Babel. Um 2000 vor Christus, also gerade in der Zeit von Abraham, starb das Sumerische als gesprochene Sprache aus, wurde aber weiter als religiöse Sprache verwendet, bei den Babyloniern und den Assyrern. Also so ähnlich wie in der katholischen Kirche das Lateinische, das schon längst ausgestorben war, aber weiter als quasi als Kultsprache Verwendung fand. Das war also beim Sumerischen genauso. Sumerische Götter wurden unter akkadischen, sprich babylonischen, assyrischen Namen weiter verehrt. Also Sie sehen, das Thema Abraham und die sumerische Religion ist eigentlich, kann man sagen, wie ein erster Teil und heute ein zweiter Teil dazu. Bei den Babyloniern und Assyrern kommen neue Götter dazu. Besonders wichtig die Nationalgötter. Marduk, der Stadtgott von Babylon und auch der Nationalgott Babyloniens. Den findet man noch nicht bei den Sumerern. Und bei den Assyrern kommt Assur neu dazu. Das war der Gott der Stadt Assur in Nordirak. Und gleichzeitig war das auch der Nationalgott der Assyrer. Nun, wenn man das vergleicht mit 1. Mose 10, Vers 22, wo wir sehen, dass Assur ein Sohn Sems war, wird deutlich, dass Assur nichts anderes war als eine Vergottung dieses Menschen, dieses Sohnes von Sem. Die Babylonier haben auch Götter aus dem westsemitischen Bereich, da wo die Kanaaniter und Syrer gelebt haben, integriert. Und ganz wichtig ist also Adat, das entspricht Hadat bei den Syrern oder Baal bei den Kanaanitern. Auch der wurde integriert. Und Dagan, das entspricht dem Dagon, der ja besonders bekannt ist von der Geschichte der Philister in den Samuel-Büchern. Wir kommen darauf noch kurz zurück, denke ich. In der sogenannten kassitischen Periode, 1530 bis 1155 vor Christus, das war also geschichtlich eine Zeit, in der das Volk der Kassiten Macht erlangte im Zweistromland, da gab es eine Revision der Literatur. Gewisse ältere Texte wurden ausgesondert, es entstanden neue Texte. Und warum erwähne ich das? Es zeigt, wie die Religionen der Menschen im Lauf der Zeit sich ändern und völlig selbstverständlich wandelbar sind. Sie werden also nicht gesehen als unwandelbare Wahrheit. Im Lauf der Zeit können sie erheblich verändert und sogar mit den jeweils anderen Religionen vermischt werden. Wie wir gesehen haben, da können Elemente aus der kanaanitischen oder syrischen Religion übernommen werden, da können neue Götter dazukommen. Kein Problem. Das wird nicht als innerer Widerspruch empfunden. Das geht so. Sehr eindrücklich ist ja das auch im Hinduismus zu sehen. Der Hinduismus ist etwa 3500 Jahre alt, aber man beschreibt diese Religion heute als eine Religion. Wenn irgendetwas Neues dazukommt und wenn auch die Ansichten innerhalb der Religion völlig widersprüchlich sind, ein Guru sagt das, ein anderer sagt das, und wenn man sich fragt, ja, aber wie verträgst du diese Widersprüche? Kein Problem. Die Widersprüchlichkeit wird gerade als religiös empfunden, als besonders religiös. Und ist auch zum Beispiel so, in Indien wird die katholische Kirche nicht verfolgt. Aber evangelisch oder evangelikalgläubige können je nachdem massiv verfolgt werden. Das hängt damit zusammen. Man hat dort die Technik angewandt, wie schon früher bei anderen Orten, dass es erlaubt ist, innerhalb der katholischen Kirche die Rituale des Hinduismus zu übernehmen. Aber anstatt Vishnu oder Ganesh oder wie die Götter alle heißen, zu verehren, verehrt man Maria, Josef, die Heiligen. Und werden gleiche Rituale durchgeführt und darum werden sie empfunden als kein Fremdkörper, sondern sie sind innerhalb des Hinduismus, gehen sie ihren Weg, wie es tausend andere Wege gibt. Aber das Hindu sich bekehrt. Also sehr wichtig, das Typische in den Religionen ist diese Wandelbarkeit. Und das können wir ja auch eben sehen in unserer Kultur hier. Wenn jemand liberal, modern, reformiert ist oder evangelisch, empfindet er das nicht als ein Problem, dass er nicht mehr die gleichen Dinge glaubt wie Zwingli, Bullinger und Luther, diese alten Reformatoren, die auf die Autorität der Bibel gepocht haben. Nein, in der heutigen Zeit ist die Bibel keine Autorität mehr und man muss sie so aus der Zeit und dem Hintergrund heraus verstehen und muss sie auf die heutigen Bedürfnisse so übertragen, aber es gibt keine absoluten Gebote, keine absolute Moral der Bibel. Das wird nicht als Problem empfunden, denn Religion kann sich im Laufe der Zeit wandeln. Also wenn ich einen liberalen Theologen sage, warum nennst du dich überhaupt noch protestantisch? Du glaubst etwas ganz anderes, als was die Reformatoren geglaubt haben. Ist das ein Verrat an der Reformation? Kein Problem. Das war früher so, aber heute nicht mehr. Die Religion wandelt sich im Laufe der Zeit, aber das ist ein Kennzeichen aller Religionen dieser Welt. Und da steht im Gegensatz dazu der biblische Glaube. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Mit bestimmtem Artikel im Griechischen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das erregt Anstoß nicht nur eben auf dem indischen Subkontinent oder irgendwo in dieser Welt, sondern eben auch in Europa. Damit stoßen wir natürlich in einer postchristlichen zur biblischen Ordnung. Das letzte schließt alles ab. Jesus Christus spricht hier, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, die in diesem Buch geschrieben sind. Und dieses Buch, die Offenbarung, schließt als letzte Neuoffenbarung die gesamte Offenbarung der Bibel, der Heiligen Schrift, ab. Keine Zusätze. Und 1. Johannes 2, Vers 24 betont, übrigens ganz am Ende des ersten Jahrhunderts, der Apostel Johannes war der letzte Apostel, der noch lebte, um diese Zeit. Und da heißt es, ihr, was ihr von Anfang gehört habt. Der Anfang meint hier das Kommen von Jesus Christus. Vergleiche Kapitel 1, Vers 1. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, und in dem Fall, da durch Jesus Christus und seine Apostel geoffenbart wurde, daran müssen wir festhalten. Und es gibt keine Weiterentwicklung. Im zweiten Johannesbrief schreibt der betagte Apostel, Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Vater als auch den Sohn. Also jeder, der quasi den Glauben weiterentwickeln will, hat hier das Urteil, hat Gott nicht. Dann finden wir in Judas 3 die wichtige Erklärung, dass der Glaube, der biblische Glaube, nur einmal von Gott überliefert wurde. Es gibt nicht eine spätere Offenbarung, die das nochmals dann wiederholen oder abschließen würde. Wie zum Beispiel der Koran glaubt, er sei eine Wiederholung und Bestätigung der früheren Heiligen Schriften. Judas Brief, Vers 3. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Der einmal den Heiligen überlieferten Glauben. Also mit Glauben ist gemeint das Glaubensgut. Die Basis für den christlichen Glauben ist die Lehre der Apostel und Propheten, die Altes und Neues Testament umfasst. In Epheser 2, Vers 20 heißt es, die Kirche, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und die ersten Christen am Pfingsttag, ab dem Pfingsttag, werden in Apostelgeschichte 2, 47 so charakterisiert. Nicht 47, sondern 42 soll das heißen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier Kennzeichen: die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und die Gebete. Aber nicht umsonst wird als erstes genannt die Lehre der Apostel. Das ist die Basis. Wenn die fehlt oder wenn die verändert wird, dann bricht auch die Gemeinschaft, das Brotbrechen, das Gebet auseinander. So, das als Gegensatz. Nun gehen wir weiter und kommen zu Punkt 3. Allgemeine Vorstellungen über die Götter in Babylonien und in Assyrien. Das akkadische Wort für Gott ist Ilu. Das heißt so viel wie mächtiger oder erster. Es ist verwandt mit dem hebräischen Wort El, das oft verwendet wird für Gott im Alten Testament. Zum Beispiel 1. Mose 14, Vers 16. El ist, kann man sagen, ist ein allgemeinsemitischer Ausdruck für Gott. Das heißt, dieser Ausdruck kommt in den verschiedenen semitischen Sprachen vor. Zum Beispiel auch im Arabischen. Ila ist verwandt mit El oder Ilu. Übrigens, der Name Allah ist Ilu mit dem bestimmten Artikel, also Ila auf Arabisch, mit dem bestimmten Artikel. Al-Ila gibt zusammengezogen Allah, der Gott heißt das. Aber dieses Wort Ila ist einfach der allgemeine Begriff im Arabischen für Gott. Ist nicht ein Eigenname. Genauso wie im Deutschen das Wort Gott, das hat man auch aus dem Altgermanischen übernommen. Und das war einfach das normale Wort für Gott, ohne ein Eigenname zu sein. Das Keilschriftzeichen für Ilu, Gott, war bei den Babylonern und Assyrern ein Zeichen, das ursprünglich einen Stern darstellte. Und interessant, die Sterne werden im Schöpfungsepos der Babylonier und Assyrer genannt Tamshilu, Abbilder oder Symbole. Denn sie waren quasi Abbilder der Götter. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Engel, zum Beispiel in Hiob 38, Vers 7, als die Morgensterne bezeichnet werden. Also der Zusammenhang Stern und Engel ist ein direkter Zusammenhang, aber die Babylonier und Assyrer bezeichnen quasi Götter mit dem Symbol Sterne, das eigentlich auf Engel hinweist. Und Dämonen sind ja eben nach der Bibel Engel, gefallene Engel. Die Götter werden beschrieben mit menschlichen Eigenschaften, aber gleichzeitig als erhaben, mächtig, vollkommen. Lesen wir dazu aus der scharfen Religionskritik in Römer 1, Vers 23. Ich lese ab Vers 23. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt oder ausgetauscht, verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Also Götter mit menschlichen Eigenschaften, aber gleichzeitig mächtig, vollkommen und auch unsterblich, unergründlich. Sie sehen und wissen fast alles, wenn nicht wirklich alles. Und Sterben ist für die babylonisch-assyrischen Götter eine Ausnahme. Es gibt einen wichtigen Mythos, wenn wir Zeit haben, kommen wir darauf zu sprechen. Tammuz, der Gott, der starb und dann wieder auferstanden ist. Man lehrte, die Götter umgebe ein schreckeneinflößender Glanz. Dieser Glanz wird im Sumerischen bezeichnet mit Melammu. Aber in dem Zusammenhang ist interessant, wie ein Engel beschrieben wird in Matthäus 28, Vers 3. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Hüter und wurden wie Tote. Also dieser Glanz beschreibt die Bibel als eine Eigenschaft von Engeln. Das wird hier diesen Göttern zugeschrieben. Und nun, das führt uns gerade zum nächsten Punkt, die Reaktion der Menschen auf diese schreckeneinflößenden Götter sei Furcht oder Verehrung. Im Akkadischen Puluchtu. Und da ist nun interessant, der Name von einem der drei Freunde Daniels, Daniel 1, Vers 7, der bekam ja den neuen Namen Schadrach. Und das kommt von Shuduraku, das heißt, ich bin sehr in Furcht versetzt vor einem babylonischen Gott. Interessant ist ein Dokument, das man nennt die große Götterliste aus der Bibliothek von Assurbanipal aus Nordirak. Sie umfasst mehr als 3000 Götternamen. Dabei sind wohl eingeschlossen alte Ortsgötter, Geister, Halbgötter etc. Also niemand kann sagen, wie viele Götter es genau gab. Das ist genau gleich wie im Hinduismus. Niemand weiß es. Es wird so allgemein gesagt, es gibt etwa 300, 400 Millionen Götter. Ich habe letzte Woche einem Inder gefragt, einem sehr gebildeten Inder, ist das so? Und dann sagt er, ja, das ist die Zahl, die man sagt, aber Inder übertreiben immer. Also wenn er quasi Namen aufzählen könnte, dann kommt er etwa auf 30. Aber wenn man alle möglichen Geister und Lokalgeister und so weiter dazu nimmt, dann wird die Zahl immer höher. Das ist etwa ganz ähnlich wie mit der römischen und griechischen Religion. In der Schule hat man ja gelernt, Jupiter, Merkur und all diese Namen, aber wenn man die zusammenzählt, ja, da kommt man im Ganzen auf ein paar Dutzend. Und trotzdem gibt es Überlieferungen aus der alten Zeit, wo man etwa auf 30.000 Götter kommen würde. Aber wo sind die exakten Hinweise, wo sind die Namen? Niemand weiß diese Namen. Aber nun, hier hat man wenigstens eine Namensliste von mehr als 3000. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese Götter 2494 und so weiter, dass die irgendwie besonders wichtig waren, sondern es ist doch eine sehr begrenzte Zahl, die von großer Bedeutung war. Und das führt uns nun zum nächsten Punkt. Bemerkungen zu einzelnen Göttern. Zunächst ist zu nennen Anu. Den haben wir schon kennengelernt bei der Behandlung der sumerischen Religion. Anu kommt nämlich vom sumerischen Wort An, Himmel oder Himmelsgott. Das war der oberste Gott, aber nur rein theoretisch. Denn in der Praxis tritt er völlig zurück hinter Marduk, dem Hauptgott von Babylon. Oder in Assyrien tritt er zurück hinter Assur, dem Hauptgott von Assyrien. Er wurde gesehen als Gott des Königstums, als König der Götter. Ja, aber steht so ganz im Hintergrund. Dann kommt Antu, das war die Frau von An. Antu ist einfach die weibliche Form von Anu. Nun, wichtig ist der dritte, Enki. Das war der Gott der Weisheit, der König der Weisheit, der Verstandschaft. Man hat ihn beschrieben wörtlich als er, der alles kennt, was einen Namen hat. Oder auch wörtlich der Erfahrene unter den Göttern. Er gibt dem König Weisheit. Ja, aber davon werden wir noch sehen, mehr hören, ob er wirklich Weisheit geben kann, wenn es darauf ankommt. Dann, ganz wichtig, Beel. Das bedeutet nichts anderes als einfach der Herr. Entspricht dem kananitischen, hebräischen Baal. Wir haben den schon kennengelernt unter dem sumerischen Namen Enlil. Das war der Gott der Atmosphäre. Und das ist ja interessant, dass der Satan bezeichnet wird in Epheser 2, Vers 2 als der Geist der Luft. Und zwar so, Epheser 2, Vers 2, es geht um die Söhne des Ungehorsams, den Sündern, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also der Satan wird bezeichnet als der Fürst der Gewalt, der Luft. Und hier haben wir den Gott der Atmosphäre, der Luft, Beel. Und der Satan wird ja bezeichnet in Johannes 12, Vers 31 und den weiteren Stellen, die ich da auf dem Blatt angegeben habe, als Fürst dieser Welt. Nun, Beel wurde verehrt als Göttervater, als Götterkönig. Auch von ihm wird gesagt, er verleihe zusammen mit An die Königswürde. Und noch ein wichtiger Punkt, ich gehe ja nicht auf alles ein, was auf diesen Blättern ist, denn das bringt man in 2 Stunden nicht durch. Ihr habt einfach mehr Informationen, als was heute behandelt wird. Aber von ihm wird gesagt, er sei der Urheber der Sintflut. Sein Befehl sei unwiderruflich. Er wache über die Ordnung der Welt und sei der Besitzer der Schicksalstafeln. Diese Tafeln waren quasi Tafeln, die, wenn ein Gott diese besaß, dann hatte er eben Autorität über das Schicksal der Welt. Nun ist interessant, Belsazar, der letzte König von Babylon, Daniel 5, hat diesen Namen, diesen Götternamen in seinem eigenen Namen. Akkadisch Belsazar ist Bel Shara Uzur. Bel schütze den König. Sehen wir da, das ist eine direkte Anspielung. Aber wir wissen aus Daniel 5, das ist die Geschichte von seiner letzten Party, wo dann die Schrift an der Wand erschien. Und in derselben Nacht wird Belsazar getötet durch die Perser. Wo ist Bel, der die Schicksalstafeln in der Hand hat? Das war ein Schlag gegen diesen babylonischen Gott Bel, der Herr der Geschichte und des Schicksals sein sollte, aber er war nicht mal in der Lage, Belsazar zu schützen. Ich denke, das ist schon ein erster Hinweis jetzt, und wir werden das gleich sehr ausführlich weiter behandeln, wie viele direkte Bezüge in den biblischen Geschichten zu diesen Göttern da sind, um zu zeigen, warum diese Götter keine Götter sind, sondern falsche Götter. Wir gehen jetzt, bevor wir da in der Liste weitergehen mit Marduk, Nabu, Sin und so weiter, gehen wir direkt zum Punkt 8. Und kommen dann wieder zurück. Denn hier unter Punkt 8 beschreibe ich Israel und die Religion der Babylonier. Aber all das, was hier beschrieben wird auf den früheren Seiten, auf dem Skript, hilft, um das nun richtig zu verstehen. Nun, wir beginnen in der neubabylonischen Zeit, da wo Israel eben in Kontakt kam, in engen Kontakt mit den Babyloniern. Mit der ersten Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahr 606 vor Christus, beschrieben in Daniel 1, Vers 1, 2. Könige 24, 1 und folgende, 2. Chroniker 36, 5 und folgende, da kam Juda unter den Druck der babylonischen Religion. Jetzt schlagen wir auf Daniel 1. Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Nun kommt das jüdische Volk, wie gesagt, unter den Druck dieser Religion. Und die Religion ist hier sehr stark im Vordergrund, denn wir sehen, Nebukadnezar raubt die Tempelschätze, die Tempelgeräte, einen Teil davon, aus dem Tempel des wahren Gottes in Jerusalem, bringt diese Geräte nach Babylon, in das Haus seines Gottes, und das war der Tempel von Marduk in Babylon. Wenn man kurz aufschlägt, unter Punkt 6, Tempel und Kult, da steht am Anfang, Tempel tragen bis in späte Zeit sumerische Namen. Zum Beispiel E-Temen-Anki. E heißt übrigens im sumerischen Haus oder Tempel. Das bedeutet Tempel der Grundlage Himmels und der Erde. Das war der Turm von Babel aus 1. Mose 11. Der wurde ja nicht vollendet, aber Nebukadnezar hat den wieder restaurieren lassen in seiner Zeit. Der war also als Stufenturm, als Zikkurat in Babylon zu sehen. Und jetzt der zweite Stufenturm nach dem Vorbild des ersten, E-Sagila, bedeutet Tempel mit hohem Haupt. Das war der Marduk-Tempel in Babylon. Also muss man sich ganz klar vorstellen, das war die Nachbildung des Turmes von 1. Mose 11. Da in diesen Tempel wurden diese Tempelschätze aus Jerusalem gebracht. Nun, konnte ja das bedeuten, die Götter Babylons sind mächtiger als der Gott Israels. Merkt man, dass da der Glaube unter Druck kam? Ja, wenn die Babylonier Sieger sind über die Juden. Nun, das führt uns zu Punkt 2 unter 8. Sind die Götter Babylons stärker als der Herr? Herr mit Großbuchstaben, also Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Antwort: Nein, der Herr ließ durch seine Propheten im Voraus den Sieg Babylons über das Königreich Juda verkünden. Und zwar als Gericht über Judas Abfall von ihm. Das Buch Jeremia ist voll davon. Dann das Buch Habakuk behandelt genau auch dieses Thema ganz wesentlich. Dann die Prophetin Micha 4, Vers 10. Oder 5. Mose 28, Vers 36. Da hat schon Mose in seiner Abschiedsrede gesagt, wenn Israel nicht auf das Wort Gottes hört, wird es geschehen. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Du noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Da hat Mose 1000 Jahre im Voraus ungefähr die babylonische Wegführung der Juden vorausgesagt. Aber als Folge für Ungehorsam dem Herrn gegenüber. Die Götter Babylons haben den Untergang Jerusalems nicht vorausgesagt, aber der Herr. Und zwar, weil das jüdische Volk abgefallen war, untreu geworden war und anderen Göttern gedient hatte. Nun sehen wir daraus, er, der Gott Israels, hat die Geschichte in seiner Hand. Denn er sagt sie voraus und sie erfüllt sich auch so. Der nächste Punkt: Die weggeführten Juden bekamen von Jeremia zuvor noch eine Botschaft in der damaligen Weltsprache Aramäisch mit auf den Weg, als Zeugnis für die Babylonier. Jeremia 10, Vers 11. Also das Buch Jeremia war ja geschrieben auf Hebräisch. Aber hier in 10, Vers 11 wechselt plötzlich die Sprache. Weil damals die Weltsprache bei den Babyloniern war Aramäisch. Und die Juden, die weggeführt werden sollten nach der Prophetie von Jeremia, die sollten, bevor sie die Weltsprache gelernt hatten, sollten sie bereits etwas auswendig lernen, um dort den Babylonien weiter zu sagen. Wäre also so, wie wenn die Schweizer, sie könnten kein Englisch, aber sie würden dann plötzlich in einen Krieg nach Amerika deportiert werden. Und dann sollten sie einen Satz auf Englisch mitnehmen, um gleich dort Zeugnis geben zu können. Da heißt es also, so sollt ihr zu ihnen sprechen, den Babyloniern. Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, diese werden verschwinden von der Erde und unter diesem Himmel hinweg. Man kann mal das ganze Jeremia 10 Kapitel durchlesen. Da finden wir den Kampf gegen die falschen Götter Babylons. Ich lese den Satz mal so vor, wie das getönt hat. Damals, Kidna temrun lahom. Also so sollt ihr zu ihnen sprechen, lahom. Elahaya dishemaya ve'aka la avdu avadu yevadu me'ara umin dechot shemaya elle. So mussten sie das lernen. Ja, jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde, und dann geht's weiter, immer mehr ins Zentrum des Themas. Und die Juden aufrief, zum wahren Gott, zum Gott Israels, umzukehren von ihrem praktizierten Götzendienst. Wir sehen aus Jeremia 7, 18 und dann auch Kapitel 44, dass viele Juden damals der Königin des Himmels geopfert haben. Das war nichts anderes als die Göttin Ishtar von Babylon. Wenn wir jetzt kurz aufschlagen bei der Götterliste, das ist Punkt 4, da findet man Ishtar auf Seite 4, ziemlich oben. Ishtar, gleich sumerisch Inanna, das ist die Vergottung des Planeten Venus. Abend- und Morgenstern entspricht der Astarte der Westsemiten. Das war die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Die ihr geweihte Stadt war Uruk, das Erek, das wir aus 1. Mose 10 kennen, bekannt als die Stadt der Kurtisanen, der Dirnen und der Prostituierten. Es war die Göttin des Krieges und sie wurde eben genannt die Königin des Himmels. Dieser babylonischen Göttin haben sie geopfert. Ja, dann hätten sie ja erwarten können, dass sie vor dem Untergang durch die Babylonier bewahrt werden. Aber sie konnte nicht helfen. Dieser Götzendienst nützte nichts. Und so war das ein ganz wichtiger Beweis, dass es nicht die Kraft der Götter Babylons war, die etwa über den Herrn gesiegt haben. Denn selbst diejenigen, die die babylonische Götter verehrten damals, haben ja keine Hilfe erlebt. Aber interessant ist eben diese Verehrung einer Himmelskönigin, denn später im Marienkult, der sich in der Christenheit eingeschlichen hat, da haben wir eine Fortsetzung dieses Ishtar-Kultes unter einem neuen Namen. Und so wird Maria genannt, lateinisch Regina Coelis, die Königin des Himmels. Nichts anderes als der babylonische Ishtar-Kult oder Astarte-Kult, der weitergeführt wurde. Und das erklärt zum Beispiel auch eben die Bezeichnung in Offenbarung 17, 18 für die Kirche mit Sitz in Rom, Babylon, die Große. Der nächste Punkt auf dem Blatt, wir haben bereits davon gesprochen, Nebukadnezar, gemäß Daniel 1, Vers 2, hat Tempelgeräte aus dem Tempel des Herrn geraubt und sie in den Stufenturm, den Tempel Marduks, nach Babylon gebracht. In Daniel 1, Vers 2 steht einfach in den Tempel, in das Haus seines Gottes. Warum sage ich Marduk? Nun, weil wir aus den Inschriften, aus den originalen Inschriften von Nebukadnezar wissen, dass er ganz besonders Marduk verehrte. Und die damaligen Leser des Buches Daniel verstanden natürlich sofort, sein Gott, das war eben Marduk. Der Stadtgott von Babylon, der Nationalgott von Babylonien. Aber nun ist es wichtig, wenn wir genau lesen in Daniel 1, Vers 2, Nebukadnezar belagert Jerusalem Und dann heißt es, und der Herr, hebräisch Adonai, gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Adonai, das ist der Gott Israels. Der Herr, der der Autorität hat. Und hier wird deutlich, also nicht die Götter Babylons haben die Eroberung Jerusalems möglich gemacht, sondern der Gott Israels selbst. Er gibt das in die Macht Nebukadnezars. Und so wird hier am Anfang des Buches Daniel Gott, der Gott Israels, vorgestellt als der Herr der Geschichte. Das ist besonders wichtig, denn gerade das Buch Daniel zeichnet sich speziell aus durch Prophetie über die Weltgeschichte. Ich habe mal nachgezählt, über 200 erfüllte Prophezeiungen über Weltgeschichte findet man in diesem Buch, die nachweislich erfüllt sind. Aber das Buch Daniel geht noch weiter in die Zukunft und enthüllt uns die Weltgeschichte bis zur Wiederkunft Christi. Also, der Gott Israels ist der Herr der Geschichte, der alles in seiner Hand hat und eben auch sein Volk züchtigt für seinen Ungehorsam. Nun, unter den Weggeführten dieser ersten Wegführung in Daniel 1 waren Teenager, Daniel und seine drei Freunde. Weil sie aus königlichem Geschlecht waren, also Nachkommen von König David, wurden sie gezwungen, 3 Jahre an der Universität von Babylon zu studieren, um danach in Staatsdienste gestellt zu werden. Sie mussten die Schriften, Daniel 1, Vers 4, die Schriften und die Sprache der Chaldäer, das ist die Sprache der Babylonier, lernen. Und sie sollten am Tisch des Königs essen. Nun, warum sage ich Teenager? Wir lesen in Daniel 1, Vers 21, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kores. Und in Daniel 10 geht es sogar noch bis ins dritte Jahr von Kores. Da sind wir also ungefähr 70 Jahre später. Und Daniel lebt immer noch. Also wenn man für ihn ein Alter ansetzt von, sagen wir, 12, 13, 14, dann war Daniel in Daniel 10 eben, sagen wir, 84 Jahre alt und war immer noch am Leben. Also,